Wie wird das Thema der Schöpfung eigentlich im Neuen Testament gebraucht und angewendet? Das ist die Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen und auch schon letzte Woche. Wir haben letzte Woche bereits gesehen, dass das Thema Schöpfung in dem Alten Testament bereits ein sehr wichtiges Mittel war. Und zwar vor allem, um das Wesen und die Eigenschaften Gottes herauszustellen. Anhand der Schöpfung sieht man, was für ein Gott wir haben, dieser einzig lebendige Schöpfergott. Im Neuen Testament gibt es auch sehr, sehr viele Hinweise und Verknüpfungen mit der Schöpfung. Viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Und mir geht es nun darum, ein Verständnis, einen Eindruck dafür zu erwecken, wie zentral, aber auch wie praktisch und wichtig dieses Thema der Schöpfung für uns ist. Weil es ein Thema ist, das sich nicht nur auf die ersten Kapitel im Alten Testament beschränkt, sondern es durchzieht die ganze Bibel vielfach. Im Neuen Testament gibt es tatsächlich nur sehr wenige Bücher, neutestamentliche Bücher, das sind vor allem die kürzeren, die nicht auf die Schöpfung oder die ersten Kapitel von 1. Mose eingehen. Und wenn wir einmal nur die verschiedenen Schreiber der neutestamentlichen Bücher betrachten, es gibt keinen Autoren, den Gott gebrauchte, ein Buch im Neuen Testament zu verfassen, der nicht an irgendeiner Stelle, in irgendeinem Brief oder in einem Buch auf die Schöpfung oder die Frühgeschichte der Welt hinweist. Bemerkenswert, oder? Kein neutestamentlicher Autor lässt das Thema der Schöpfung oder der ersten Kapitel aus 1. Mose gänzlich aus. Letzte Woche haben wir betrachtet, dass die Schreiber des Neuen Testaments die Lehre der Schöpfer anwenden, um über das Wesen Jesu Christi zu lehren. Vor allem seine Göttlichkeit. Jesus selbst ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Aber auch seine Menschheit. Jesus Christus, der Schöpfer, er ist Geschöpf geworden. Er ist in diese Schöpfung hineingekommen. Dann wurde das Thema der Schöpfung im Bereich der Mission verwendet. Und zwar besonders in den Predigten an die Heiden. Solche, die Bibel nicht kennen, die nicht wissen von Abraham und der Geschichte Gottes mit Israel. Da fingen die Apostel an, von der Schöpfung her zu predigen. Gott ist der Schöpfer und jeder Mensch ist vor ihm verantwortlich. Du bist ein Geschöpf und darum stehst du vor Gott, dem Schöpfer. Und die Schöpfung diente auch als Mittel über moralische Fragen in der Gemeinde. Also zum Beispiel die unterschiedlichen Rollen zwischen Mann und Frau. Wie wir sie ausfüllen sollten in diesem Leben. Nicht eine kulturelle Frage, sondern eine Frage, die bis zur Schöpfung hinreicht. Und dann auch das Zusammenspiel in der Ehe, wie eine Ehe funktionieren sollte, was eine Ehe ausdrückt. Es geht zurück bis auf die Schöpfung. Also bei moralischen Fragen in der Gemeinde, da wird die Schöpfung angewendet. Heute nun sehen wir auf 4 weitere Anwendungen im Neuen Testament, die uns helfen, die Lehre der Schöpfung richtig zu verstehen und auch zu gebrauchen, sie anzuwenden. Also, wofür wird die Schöpfung noch im Neuen Testament angewendet? Erstens, die Schöpfung wird angewendet für die Lehre über den Menschen. Der Mensch hat eine besondere Stellung in der Schöpfung. Ich lese mal aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Hier aus diesem Schöpfungsbericht aus Genesis 1. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir werden später noch ausführlicher darauf eingehen, in den nächsten Wochen, was mit diesem Bild Gottes gemeint sein kann. Doch wichtig ist, dass in der Schöpfung nur der Mensch im Bild Gottes geschaffen wird. Also es heißt nicht, und er schuf die Vögel in seinem Bild und er schuf die kriechenden Tiere in seinem Bild. Und nein, es heißt nur über den Menschen, dass Gott sie in seinem Bild schuf. Tiere und Pflanzen wurden nicht im Bild Gottes geschaffen. Und das erhebt den Menschen auf eine andere Stellung in der Schöpfung. Und ja, diese Stellung, sie ist verbunden mit einer Aufgabe, nämlich mit der Herrschaft über diese Schöpfung. Aber es ist verbunden auch mit einer Ehre. Diese Herrschaftsstellung, sie trägt auch eine besondere Würde mit sich. Der Mensch soll Gott auf dieser Erde repräsentieren. Am Menschen soll etwas über Gott sichtbar werden. Eine besondere Stellung. Und darum besteht seit der Schöpfung ein besonderes Verhältnis zwischen den Menschen und Gott. Gott hat ein anderes Verhältnis zu den Tieren, die er geschaffen hat, zu den Pflanzen, die er geschaffen hat, und zu den Menschen, die nach seinem Bilde geschaffen sind. Eine besondere Stellung, ein besonderes Augenmerk. Durch die Sünde ähnelt der Mensch oft mehr einem Tier, das den Begierden gedankenlos nachjagt, als Gott ähnlich zu sein. Das gehört auch zur Geschichte des Menschen. Vieles ist verloren gegangen, vieles ist krankhaft verzerrt. Von dem Bild Gottes ist seit dem Sündenfall scheinbar nicht mehr viel sichtbar. Und mittlerweile denkt der Mensch häufig selbst, dass er mehr Ähnlichkeit hat mit den Tieren als mit einem Gott, der geschaffen hat. Dennoch lehrt die Bibel, dass der Mensch trotzdem noch diese besondere Position und darum Sünde oder Unrecht gegen Menschen auch immer eine Sünde gegen Gott ist. Der Mensch hat immer noch diese besondere Stellung in dieser Schöpfung. Und darum ist Unrecht oder Sünde gegen den Menschen auch ein besonderes Unrecht oder eine Sünde gegen Gott. Warum? Weil der Mensch in Gottes Bild geschaffen ist. So argumentiert Jakobus. Jakobus 3, die Verse 7 bis 9. Jakobus 3, Vers 7. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Also Jakobus spielt hier zunächst auf diese Herrschaft der Menschen über die Tierwelt an, was wir ja auch hier in diesem Schöpfungsbericht gelesen haben. Als Repräsentant Gottes soll der Mensch über die Schöpfung herrschen. Und tatsächlich, der Mensch hat die Schöpfung weitestgehend gebändigt. Ja. Doch dann nennt Jakobus die Zunge des Menschen. Unsere Zunge zeigt an, wie sehr wir selbst von der Sünde überkommen sind, überwunden wurden. Denn wir können nicht mal unsere eigene Zunge kontrollieren. Wir sollen über die Schöpfung herrschen und wir können nicht über unsere Zunge herrschen. Hier ist ein Problem. Gott hat die Zunge gemacht, damit wir Gott preisen können. Wir Menschen, wir können sprechen, anders als die Tiere, kommunizieren. Warum? Damit wir Gott preisen können. Doch mit der gleichen Zunge, mit der wir Gott, den Vater und Herrn preisen, mit der gleichen Zunge lästern und lügen und beschimpfen wir Menschen, die ebenso nach dem Bild Gottes geschaffen sind, die also auch etwas von Gott repräsentieren sollen. Und das ist eine große Sünde. Ja, der Mensch hat eine besondere Stellung. Und Gott steht in einer besonderen Beziehung mit den Menschen. Darum ist das Unrecht gegenüber Menschen auch ein Unrecht gegenüber Gott. Noch eine ähnliche Stelle in Matthäus 22, Vers 15 bis 22. Hier heißt es, da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, wie sie Jesus bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was denkst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Die Pharisäer und die Herodianer, zwei unterschiedliche religiöse Gruppen im ersten Jahrhundert, sie stellen Jesus eine Frage, über die beiden Gruppen selbst heftig stritten. Aber bei dieser Frage musste man sehr vorsichtig sein, was man sagt, denn man konnte in große Schwierigkeiten kommen. Ihr wisst, Israel war von den Römern besiegt in der Zeit und die Römer forderten als Herrscher Steuern ein. Nun gab es die Herodianer, die konnten damit ganz gut leben und durch Beziehungen auch zu den Römern und zu den Politikern selbst davon profitieren und reich werden. Die Pharisäer, sie lehrten zumindest vorsichtig und ein bisschen mit vorgehaltener Hand, dass die Israeliten eigentlich nur für den Tempel Steuern zahlen sollten, also nur für das, was Gott beauftragt hat, aber nicht dem gottlosen Kaiser in Rom. Aber wenn Jesus das auch so unterstützen würde, dann käme er schnell selber in große Gefahr. Und darum gibt Jesus hier eine brillante Antwort, die nicht nur die Frage der beiden Gruppen klärt, sondern auch uns etwas lehrt. Die Geldmünzen, die die Menschen für die Abgabe der Steuern gebrauchten, sie tragen das Bild und den Namen des Kaisers. Der Kaiser hat diese Münzen drucken lassen und natürlich sein eigenes Porträt dort abbilden lassen. Es zeigt die Autorität und das Recht des Kaisers. Dieses Geld war der Besitz vom Kaiser und es war gemacht für den Kaiser. Und es wurde verwendet in dem Reich des Kaisers. Doch dabei bleibt Jesus nicht stehen. Er sagt, ja, dieses Geld ist des Kaisers. Und es ist richtig und gut, dem Machthaber, der Autorität hat, das zuzukommen zu lassen, was ihm gebührt. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Von dem Kaiser geht er nun über zu Gott. Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Die Münzen, sie tragen das Bild des Kaisers. Wir Menschen, wir tragen das Bild Gottes. Also in dem Kontext bestimmt das Bild den Besitzer. Das bedeutet, der Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist, er gehört Gott und soll der Ehre Gottes dienen. Die besondere Stellung des Menschen als Bild Gottes ist sowohl eine besondere Würde als auch eine Verantwortung. Gebt Gott, was Gottes ist. Mensch, wer du auch bist, das Bild Gottes ist in dich eingeprägt. Und das fordert dich auf. Du gehörst Gott und dein Leben soll zu seiner Ehre dienen. Genauso wie die Münzen eingeprägt waren als Besitz des Kaisers und zur Ehre des Kaisers. Widmet euer Leben Gott. Eine Lehre über den Menschen. Aber auch diese besondere Stellung, sie betrifft Mann und Frau. In Markus 10, Vers 6 geht es gerade um das Thema Ehe und Ehescheidung. Und Jesus, er entgegnet hier in Vers 6, von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Jesus verbietet, dass ein Ehepaar sich einfach so trennen soll, sich einfach so scheiden lassen soll. Warum? Weil Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Interessantes Argument, oder? Nicht der Mann alleine, sondern Mann und Frau sollen Gott, zwar in unterschiedlicher Weise, aber doch in gemeinsamer Weise repräsentieren. Das heißt, auch die Einheit von Mann und Frau zeigt etwas über Gott. Das ist zum einen eine Würdigung der Frau. Männer, verachtet eure Frauen nicht. Gott hat Mann und Frau in seinem Bild geschaffen. Frauen sind nicht weniger wert oder weniger würdig. Auch sie tragen das Bild Gottes. Und zum anderen bezeugt dieser Ausspruch Jesu, diese besondere Würde des Menschen wird nur in zwei Geschlechtern deutlich. Mann und Frau. Männlich und weiblich. Warum müssen wir das betonen? Warum müssen wir das sagen? In dem heutigen Genderwahn bieten einige Betriebe die Möglichkeit, zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern zu wählen. Das lehrt uns einiges über den Menschen, nicht wahr? Der Mensch will selbst Schöpfer sein. Ich will selbst mein eigenes Geschlecht schaffen können. Es lehrt uns die sündige Rebellion gegen den Schöpfer. Doch was ist die Grundlage der Lehre über den Menschen? Was ist die Grundlage dessen, was wir über den Menschen wissen können? Unser Gefühl? Unser eigener Stolz? Unser Wunsch? Oder die Wahrheit Gottes? Die Bibel lehrt uns, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und zusammen sollen sie Gott in dieser Schöpfung ehren, statt ihn zu spotten. Sie wurden als Bild Gottes geschaffen, um Gott in dieser Schöpfung zu repräsentieren, zur Ehre des Namens Gottes. Ihr seht, Schöpfung ist ein sehr aktuelles und praktisches Thema. Es behandelt ganz aktuelle und moderne Themen und Streitthemen. Zweitens, die Schöpfung wird angewendet als Illustration der geistlichen Erneuerung. Ich lese einmal die ersten 5 Verse aus 1. Mose Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Besonders faszinierend ist die Verwendung der Schöpfung als eine Veranschaulichung oder als ein Beispiel für das, was Gott geistlich im Leben von Menschen macht. wenn er Buße über die Sünde und Glauben an Jesus Christus schenkt. Wenn der Apostel Paulus in seinen Briefen das Wunder der Bekehrung beschreibt, wenn er beschreibt, hier wird ein Mensch gläubig, er kommt zu Christus, er vertraut sich Jesus an. Was passiert dann? Nun, um das zu beschreiben, gebraucht der Apostel Paulus Begriffe und Bilder aus der Schöpfung. Schaut einmal, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus spricht im Kontext davon, dass diejenigen, die nicht an Jesus glauben, sie sind verblendet. Sie sind sozusagen in Finsternis. Sie können nicht sehen. Es ist kein Licht da. Sie können die Wahrheit nicht erkennen. Alles ist wüst und leer und finster. Aber da, wo Gott die geistlichen Augen eines Menschen öffnet, da, wo Gott die Herrlichkeit Jesu Christi und des Evangeliums aufzeigt, da ist es nicht anders als am allerersten Tag der Schöpfung, als Gott sprach, es werde Licht. Wenn ein Mensch gläubig wird, wenn er das Evangelium erkennt, wenn er seine eigene Finsternis wahrnimmt und die Gnade Gottes, dann hat Gott etwas Mächtiges getan. Dann hat Gott etwas Mächtiges getan. Etwas, was kein Mensch tun kann. Etwas, was nur der Schöpfer tun kann. Er hat in dein Herz gerufen, es werde Licht. Kein Lehrer dieser Welt konnte dir dieses Licht der Erkenntnis schenken. Aber der Grund dafür, dass du glaubst, wenn du glaubst, ist, dass Gott in dein Leben hineingerufen hat, es werde Licht. Wenn ein Mensch sich von falschen Vorstellungen zu Gott bekehrt, wenn ein Mensch vom Unglauben und von der Blindheit zum Glauben kommt, dann ist es nicht weniger mächtig und nicht weniger beeindruckend als die Schöpfung der ganzen Welt. Zweiter Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn jemand an Christus glaubt, wenn er mit Christus verbunden ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein Christ ist nicht nur ein normaler Mensch, der sonntags halt zum Gottesdienst geht. Oder der versucht, ein bisschen mehr Ordnung in seinem Leben zu haben. Oder der morgens halt in der Bibel liest, während andere Sportnachrichten lesen. Nein, ein Christ ist eine neue Schöpfung Gottes. Das ist, was Paulus hier sagt. Hier ist alles neu geworden. Gott hat alles neu gemacht. Das betrifft nicht nur irgendwo einen kleinen Bereich, diesen Bereich des Religiösen. Ein Christ, der zum lebendigen Glauben an Christus kommt, er ist eine neue Schöpfung. Gott hat etwas neu gemacht, neues Leben geschafft. Wenn wir also davon lesen, wie mächtig und wie weise Gott die Himmel und die Erde gemacht hat, wenn wir uns das vor Augen führen, dass er in seiner Macht die Berge erhoben hat und das Meer begrenzt hat, wie er die Tiere geschaffen hat und die Pflanzen in all dieser Vielfalt. Wenn wir bedenken, wie er den Himmel ausgespannt hat, das soll uns daran erinnern, mit welcher Macht und Weisheit er auch geistliches neues Leben schafft. Oh, da, wo ein Mensch zum Glauben kommt, da ist es eine neue Schöpfung Gottes. Ja, und ich glaube, wir können sogar sagen, die Kraft Gottes in der Bekehrung eines Menschen ist größer als die Kraft in der Schöpfung dieser Welt. Warum? Die Welt hat Gott geschaffen ex nihilo, aus dem Nichts. Einen Christen, einen Gläubigen. Er schafft Gott nicht aus dem Nichts, sondern aus einer schlechten, aus einer sündigen, wenn man so will, aus einer negativen Materie. Es war nicht nichts, es war nicht neutral, es war schlecht. Und aus diesem Schlechten macht Gott eine neue Schöpfung. Das ist mehr als die Schöpfung am Anfang der Tage. Im Epheserbrief lehrt Paulus, dass die geistliche Neuschöpfung des Menschen sogar schon vor der Schöpfung der Welt geplant war. Gott hat schon vor Grundlegung der Welt Menschen zum Glauben und zur Rettung in Christus erwählt. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns, das heißt uns Gläubige, in ihm, in Christus, auserwählt hat. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott plante die geistliche Neuschöpfung von Menschen schon vor der Schöpfung dieser Welt. Sagt etwas aus über die Priorität. Und Gott hat auch schon vorher die Mittel und die Werke bereitet, mit denen er die Christen zur Heiligung ausrüstet. Ein Kapitel später, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, auch das ist hier Schöpfungsbild, ja, Gebilde, hier ist etwas, was gebildet wurde, was gemacht wurde, was geschaffen wurde. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In dem ganzen Prozess der Bekehrung kommt das Thema der Ebenbildlichkeit Gottes zu seinem herrlichen Ziel. Die Schöpfung des Menschen findet sein herrliches Ziel erst in der geistlichen Erneuerung. In Christus. Epheser 4, Vers 24. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligung. Heiligkeit. Genauso auch Kolosser 3, Vers 10. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Durch die geistliche Erneuerung, durch den Glauben, durch dieses, was Gott neu schafft in uns Menschen, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, Buße tun und uns ihm anvertrauen, wenn er mit seinem Heiligen Geist etwas in unseren Herzen verändert, diese Erneuerung in dieser Verbindung mit Christus, erst das erfüllt in uns, worin wir versagt hatten. Christus bezahlt das, worin wir uns verschuldet haben. Und Christus allein, er ist es, in dem die Schöpfung der Menschen sein herrliches und geistliches Ziel findet. Zu Gott zu gehören, war niemals nur etwas Leibliches. Das Bild Gottes, in dem wir geschaffen sind, war niemals nur etwas Natürliches. Und es geht nicht darum, von welcher Familie du abstammst oder ob du am Körper beschnitten bist, wie die Juden oder die Muslime. Das macht nicht den Unterschied zwischen gläubig und ungläubig. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. das ist das, was vor Gott zählt. Deine Stellung vor Gott misst sich daran, bist du eine neue Schöpfung. Die geistliche Neuschöpfung gehört wesentlich zur Schöpfung der Welt dazu. Also Gott hat schon die Neuschöpfung der Menschen geplant, die geistliche Errettung, die geistliche Erlösung, noch bevor er die Welt geschaffen hat, in der wir leben. Ich glaube sogar, wir können behaupten, die Erneuerung und die Erlösung von Menschen durch Christus ist nicht nur vergleichbar mit der Schöpfung, es ist von Anfang an mit der Schöpfung verbunden. Ja, es ist ein Grund und Ziel der Schöpfung, wie wir es auch schon vor einigen Wochen herausgearbeitet haben. Aber die Schöpfung ist um Christi willen. Darum ist es die Schöpfung eine Illustration für die geistliche Erneuerung, für die geistliche Neuschöpfung Gottes. Gott ist immer noch schöpferisch tätig in dieser Welt. Und drittens, die Schöpfung wird angewendet als Illustration der Zukunft, also für das, was noch kommen wird. Ich lese mal aus 1. Mose Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Jesus und die Apostel, sie bezeugen eindringlich, dass Jesus wiederkommen wird. Er ist Mensch geworden, er ist gestorben als Stellvertreter für Sünder, wie wir es sind, er ist auferstanden von den Toten und er ist leibhaftig aufgefahren in den Himmel zur Rechten des Vaters und er herrscht. Und ja, er wird wiederkommen und alle Menschen richten. Es kommt der Tag, da wird Jesus Christus diese Schöpfung richten. Und dieser Tag wird ein gewaltiger Tag sein. Ein Tag, an dem all das Unrecht, all die Sünden, alle Korruption, jeder Betrug und Perversion, jede Lüge und Diebstahl, jeder Mord und Ehebruch gerichtet wird. Egal wie sehr die Gerichte in dieser Welt versagt haben, an diesem Tag wird alles zum Vorschein kommen. Alle Ungerechtigkeit wird gerichtet werden. Jeder Mensch wird Rechenschaft ablegen müssen vor seinem Schöpfer und niemand wird entkommen. Auf der ganzen Erde wird es keinen einzigen Ort geben, an dem man sich vor Gott verstecken kann. Die Menschen werden sich wünschen, die Berge würden auf sie fallen oder das Meer würde sie verschlucken. Aber es wird keinen Ort geben, an dem man Gott entkommen kann. Tatsächlich beschreibt das Neue Testament diesen Tag des Gerichts und diesen Tag dieser Strafe wie eine Umkehrung der Schöpfung. Zum Beispiel schreibt Johannes in Offenbarung Kapitel 6, Verse 12 bis 14. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Versteht ihr? In 1. Mose 1 lesen wir, wie Gott durch sein Wort die Wölbung des Himmels macht. Er spannt den Himmel aus. Und er setzt Sonne, Mond und Sterne an den Himmel als Lichter für uns Menschen zur Orientierung. Und er trennt das feste Land von dem Meer. Und hier, wenn Christus wiederkommt, Da ist es wie, als würde man zurückspulen. Die Gerichteten, sie werden erleben, wie die ganze Ordnung und Schönheit der Schöpfung vergeht. Sie werden sich nie wieder an der Ordnung und Schönheit der Schöpfung erfreuen können. Der ganze Himmel, er wird zusammengerollt wie ein Buch, wie eine Schriftrolle. Die Sterne und die Lichter im Himmel, sie fallen herunter. Es ist Chaos. Chaos. Es ist wie eine Umkehrung der Schöpfung. Ähnlich sehen wir es auch in 2. Petrus. Da spotten einige, dass sich von Anfang der Schöpfung aus nichts verändert hat und niemals verändern wird. Und deswegen wird Jesus auch nicht wiederkommen. Und Petrus, er prophezeit, alles wird in Brand aufgehen, wenn Christus wiederkommt. Oh, die Elemente der Erde werden zerschmelzen. Wenn Christus kommt nach seinem Wort und Gericht ausführt, dann wird es ausgedrückt wie eine Umkehr der Schöpfungsordnung. Aber gleichzeitig wird auch das Himmelreich beschrieben als vollkommene Erfüllung und Vollendung der Schöpfung und seiner Ordnung. In Matthäus 25 berichtet Jesus von dem Tag, an dem er wiederkommen wird. Und er berichtet davon, dass er als König auftreten wird und er wird die Menschen in zwei Lager aufteilen. Er gebraucht hier das Bild von einem Hirten, der trennt zwischen Schafen und Böcken. Es gibt unter den Menschen am Ende der Tage nur zwei Naturen. Nur zwei wesentliche Unterschiede. Es kommt nicht auf das Geschlecht an, es kommt nicht auf die Nationalität an, es kommt nicht auf die Sprache an, es kommt nicht auf die Kultur an. Es kommt darauf an, bist du eine neue Schöpfung? Oder gehörst du zur sündigen, gefallenen Schöpfung? Das ist der Unterschied. Bist du geistig gesprochen ein Schaf, das zu Christus gehört, ihn als Hirten erkennt, oder bist du ein Ziegenbock im alten Wesen? Denn zu den Schafen, also zu den Gläubigen, zu den Christen, die wissen, dass sie nichts Gutes verdient haben in sich selbst. Aber Gott hat ihr Leben neu gemacht, ihnen all ihre Schuld vergeben, ihnen Gnade gegeben zu einem neuen Leben. Sie wissen, wir gehören zu Christus aus Gnade. Zu diesen sagt Jesus, der wiederkommende König, Matthäus 25, Vers 34, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Seht ihr, von Grundlegung der Welt an, von Anfang an hat Gott das ewige Himmelreich geplant und vorbereitet. Und wenn Christus wiederkommen wird, dann wird es erfüllt sein, was von Anfang an bereitet war für die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist das Ziel und der Plan von Anfang an gewesen. Es ist nicht Plan B. Es ist nicht eine Notlösung, ein Ausweichplan. Es ist der Plan von Anfang an. Und hier kommt die Schöpfung zum Ziel. So wie Gott das innere Leben des Christen neu schafft, so schafft er auch die ganze Welt neu, sein ewiges Reich. Und wenn Christus kommt, schaut mal, welche Bilder Jesus zeigt, seinem Apostel Johannes, um von diesem Himmelreich, der erneuerten Schöpfung zu schreiben. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Dieser Garten Eden, das heißt Wonne, dieses Paradies, da stand der Baum des Lebens am Anfang der Schöpfung. Und jetzt sagt Jesus, wer überwindet, dem werde ich geben, zu essen vom Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Ich werde alle Christen hineinführen in die Vollendung der Schöpfung, in das Paradies, das nie mehr verloren gehen kann. Zu dem Baum des Lebens, der Adam und Eva verwehrt wurde durch ihre Sünde. Wir dürfen hinzukommen und die Schöpfung wird erfüllt. Oder am Ende von Offenbarung, Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Und ich sah einen, hört mal genau zu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Oh, am Anfang der Schöpfung, da waren die Menschen nicht nur im Bild Gottes geschaffen, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Gott lebte, er wandelte mit den Menschen. Und das wird sich erfüllen in der neuen Schöpfung, im Himmelreich. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dann Offenbarung 22, Abvers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, dass der hervorging aus dem Thron Gottes des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe, des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Garten Eden war ein Strom, ein Fluss, der quellte und der diesen Garten bewässerte. Und es waren lauter Bäume voller Frucht. Genau diese Bilder beschreibt nun auch Christus, wenn er seinem Jünger Johannes das Himmelreich aufzeigt. Ein Strom, der hervorgeht. Der Baum des Lebens, der immer da Früchte trägt. Und der Name Gottes wird auf den Stirnen sein. Das Bild Gottes wird sichtbar und erkennbar sein. Es wird Licht da sein. Christus selbst wird unser Licht sein. Das Himmelreich ist kein körperloser Ort, irgendwo in einer anderen Dimension. Das Himmelreich wird die erneuerte und vollendete Schöpfung sein. Da, wo die Dinge des Anfangs der guten Schöpfung Gottes noch übertroffen werden. Und darum gebraucht das Neue Testament die Bilder der Schöpfung, um uns Sehnsucht und Hoffnung und Gewissheit zu schenken, wie das zukünftige Himmelreich sein wird. Und zuletzt, viertens, die Schöpfung wird angewendet für die Anbetung Gottes. Kann man ein Christ sein und nicht an die Schöpfung glauben? Wir leben in einer Zeit, in der so viel Verwirrung und so viel Schwachheit auch unter uns unter wahren Christen herrscht, dass man auf so eine Frage kaum eine absolute Antwort geben mag. Kann man wirklich ein Christ sein und nicht glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat? Doch ganz gewiss ist, dass kein Christ bleibend an der Schöpfung Gottes zweifeln kann. Kein Christ kann bleibend an der Schöpfung Gottes zweifeln. Die Erkenntnis der Schöpferkraft gehört tatsächlich zum Glauben, schon per Definition nach Hebräer 11. Schaut mal, Hebräer 11, Verse 1 bis 3. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Oh, es gehört zur Definition des Glaubens, dass wir erkennen, Gott ist ein Schöpfergott. Doch die Schöpfung Gottes soll die Gemeinde Jesu in diesem Leben und in alle Ewigkeit im Himmelreich als Grund der Verherrlichung und der Anbetung Gottes dienen. Das erste aufgeschriebene Gebet der ersten christlichen Gemeinde finden wir in Apostelgeschichte 4. Und hört einmal, wie diese erste Gemeinde betet. Nachdem die Gemeinde durch die ungläubigen Juden sehr bedrängt wurden, nachdem ihnen hart zugegangen wurde, gerade die Apostel, wurde verboten, von Christus zu predigen. Sie wurden sehr bedrängt. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 4, Vers 24, dass sie zusammenkamen in Jerusalem und sie fangen an zu beten. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sie sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast: Warum toben die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die verfolgte Gemeinde betet Gott an als der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und in dieser Anbetung, in dieser Vergewisserung, Gott hat alles geschaffen. In seiner Kraft, in dieser Gewissheit, dieser Anbetung finden sie Mut und Kraft, die Herausforderung des Lebens zu begegnen. Und sie beten um Zeugenmut, dass sie dennoch nicht schweigen. Doch auch in alle Ewigkeit wird Gott für sein Schöpfungswerk gepriesen werden von den Erlösten. In Offenbarung 4, Vers 11 gewährt Christus noch einmal so einen Blick in das Himmelreich. Und da wird Gott angebetet mit folgenden Worten: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn, was ist der Grund dafür? Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Offenbarung 4, Vers 11. Alle Herrlichkeit und alle Ehre und alle Macht gebührt dir. Warum? Weil du alle Dinge erschaffen hast und weil sie für dich geschaffen wurden. Und ein Kapitel später, Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Geschöpfe werden Gott preisen. Ja, das Himmelreich wird die größte Herrlichkeit darin finden, dass alle erlösten Geschöpfe den Schöpfer in Ewigkeit preisen und so ihrem Lebenssinn gerecht werden, wofür sie geschaffen wurden. Jede Zunge wird Gott preisen. Die Schöpfung ist ein Thema von großer Relevanz, für jetzt und alle Ewigkeit. Wir sollen daran lernen, was der Mensch ist, wie wir uns selbst sehen sollten, was wir über uns selbst erkennen sollten, was unser Leben ausmacht. Aber wir sollten auch erkennen, was neues Leben ausmacht. Was für ein herrlicher Schöpfungsakt es eigentlich ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Oh, wir sollten mindestens genauso, wenn nicht noch viel mehr, den Gott dafür preisen, für seine Macht, die sichtbar wird in der Bekehrung von Menschen, als das, was allein schon sichtbar ist in dieser mächtigen Schöpfung der Welt. Und wir sollen erkennen, was Gott in der Zukunft tun wird. Sein Gericht, aber auch der Lohn des Himmelreiches. Und wofür wir Gott ewig ehren werden. Schon jetzt hier in diesem Leben, als auch in alle Ewigkeit. Gott helfe uns, dieses Thema in unserem Leben zur Ermutigung, zur Hoffnung und zur Freude zu gebrauchen, zur Ehre unseres Schöpfergottes. Amen.